hast uns Telemann mitgebracht und das nicht ganz ohne einen Wink mit dem Zaunpfahl auf das, was dich gerade umtreibt.
Richtig, aus einer Kantate Erhöre mich, wenn ich dich rufe, zum Sonntag Rogate von dem Komponisten, mit dem ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, im Rahmen eines Projektes zwischen Universität Halle-Wittenberg, Telemann-Auswahlausgabe Magdeburg und meiner Wenigkeit.
Und das heißt, du bist Forscher und Wissenschaftler an der Universität Halle und die Leute das ja nun nicht ganz und gar immer ganz leicht haben, vor allem eben im geisteswissenschaftlichen Bereich. Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Es gibt aktuell eine Initiative, die angeschoben worden ist von Verdi und die sich Perspektive nennt und darauf abzielt, ja, die Arbeitsbedingungen von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu verbessern. Und ich hole noch jemanden mit ins Gespräch rein, nämlich den Vertreter von Verdi, der genau diese Initiative Perspektive koordiniert. Einen schönen guten Morgen nach Berlin, Matthias Neiß.
Guten Morgen.
Herr Neiß, Sie haben ja also in allererster Linie diese Perspektive ja mit ins Leben gerufen bzw. vertreten auch die Forderungen bzw. auch die Ambitionen von Perspektive. Können Sie uns im Allgemeinen erstmal schildern, was das Projekt ja für Ambitionen hat?
Naja, unser Ziel ist eigentlich dafür zu sorgen, dass die wissenschaftlich Beschäftigten an Hochschulen, die keine Professur haben, also das, was man so als Mittelbau bezeichnet, ihre Interessen klarer artikulieren kann und nach Möglichkeit dann auch für sich konkrete Verbesserungen an der jeweiligen Hochschule durchsetzen kann. Das ist so unser primäres Ziel. Also wir machen nicht Politik für die Beschäftigten, sondern mit den Beschäftigten. So kann man das vielleicht zusammenfassen.
Jetzt, Sie sind gewissermaßen der Koordinator für die bundesweite Initiative. Was für Hochschulen sind denn daran beteiligt aktuell?
Naja, also es gibt so zwei Kreise. Das eine ist, dass wir 8 Universitäten haben, wo wir tatsächlich Schwerpunkte setzen, also wo wir gezielt hingehen und Initiativen starten. Darunter ist Halle unter anderem und in der ersten Phase sind dann noch Jena, Braunschweig und Dortmund. In der zweiten Phase kommen dann noch ein paar im süddeutschen Raum dazu. Und im zweiten Kreis sind aber sozusagen Hochschulen, wo wir bestehende Initiativen, Impulse aufnehmen und die versuchen zu unterstützen. Also es geht nicht darum, einen geschlossenen Kreis zu bilden, sondern das Ganze offen zu halten und darauf zu reagieren, was vor Ort passiert.
Jetzt hier im Studio habe ich Mike Richter, du hast dich auch für diese Initiative ja entschieden oder beziehungsweise dafür auch eine Notwendigkeit erachtet, dass man ja sich auseinandersetzt mit den Arbeitsbedingungen von wissenschaftlichen Mitarbeitern, von Hochschullehrerinnen. Wie hast du zu der Initiative gefunden?
Eigentlich schon weit vor im Vorfeld dieser Initiative. Matthias leitet ja eine Projektgruppe in Berlin, die sich eben mit den Rahmenbedingungen wissenschaftlich Beschäftigter intensiv auseinandersetzt und das schon seit mindestens 2 Jahren. Und ich bin dort auch im Sommer 2010 dazugestoßen, um einfach nochmal die geisteswissenschaftliche Position mit einbringen zu können, was mir ganz wichtig war. Wir wissen ja alle, dass in der Naturwissenschaft, vor allem in den Ingenieurwissenschaften, aber doch die freie Wirtschaft gute Konkurrenz zu den Universitäten bietet. Die Universitäten wiederum im Gegenzug, um gute Wissenschaftler dieser Sektoren zu erhalten, auch gute Angebote unterbreitet. Das unterbleibt eben aufgrund des fehlenden Konkurrenzdruckes im Bereich der Geisteswissenschaften. Und das zu artikulieren, war mir noch meine Herzensangelegenheit.
Könnten Sie, Herr Neiß, oder auch vielleicht hier ja, Mike im Studio, könntet ihr in etwa umreißen, was konkret das eigentlich meint, also was man für konkrete Settings oder Szenarien aktuell findet, die ja behoben werden müssen oder sollten oder vielleicht auch nicht ertragbar sind?
Ja, ich weiß nicht, Mike, willst du vielleicht aus der konkreten Situation was sagen und ich kann vielleicht da noch ein bisschen was ergänzen, so allgemein?
Ja, das können wir probieren. Ja. Interessant, so diese Schaltung. Also ganz konkret, gibt es Verbesserungsbedarf, was die Arbeitszeitbelastung von wissenschaftlichen Beschäftigten anbelangt? Es ist inzwischen zur Routine geworden, dass wer eine Teilzeitstelle hat, und die sind ja nun inzwischen Standard, Vollzeit arbeitet. Das betrifft nicht nur Lehrdeputat von üblicherweise 2 Semesterwochenstunden, das dann kurzerhand mal aufgestockt wird auf 4 oder 6 Semesterwochenstunden und entsprechend nicht mehr im Bereich wissenschaftlich Beschäftigte mehr fallen kann. Mich persönlich hat das noch nicht betroffen und da bin ich auch sehr froh darüber, aber ich kenne viele Fälle, in denen das der Fall ist, die sich aber eben nicht Richtung Öffentlichkeit wagen und was ich auch verstehen kann, einfach aus Angst davor, mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Da ich nicht mehr direkt an der Uni angestellt bin, sondern neuerdings in einer anderen Institution und auch einen Teil freiberuflich bestreite, dreiste ich mir das jetzt sozusagen. Ich nehme mir das Recht raus, an der Stelle mit zu wirken, wo Verbesserungsbedarf ist. Die angesprochene Arbeitsbelastung ist aber nicht das eine. Hinzu kommt natürlich noch, wenn wir weiterdenken, wer keine Zeit mehr hat, seine Qualifizierungsarbeit zu schreiben im Rahmen dieses wissenschaftlichen Beschäftigungsverhältnisses, der, ich formuliere es doch mal sehr scharf, fliegt nach 6 Jahren aus diesem System raus, weil das Wissenschaftszeitvertragsgesetz da ganz klare Richtlinien hat.
Was meinst du mit Qualifizierungsarbeit?
Die Promotion in der Regel, aber dann natürlich nach der Promotion auch die nächste Stufe bis hin zur Professur. Und da bleibt leider Gottes auch nach wie vor die Habilitation nicht aus. Hier ist gerade in den Geisteswissenschaften ein sehr alter Zopf, den es abzuschneiden gilt, der aber sich vehement hält.
Ja, also vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Das Wesentliche ist gesagt. Und das Interessante ist, was Marc jetzt für Halle beschrieben hat, ist etwas, was wir überall finden. Man sollte ja vielleicht erwarten, dass in dieser ziemlich bunten Hochschullandschaft sich das unterscheidet. Aber diese Probleme, die sind überall vorhanden. Denen kann man also kaum aus dem Weg gehen. Und es zeigen sich so zwei Stufen. Das eine ist das, was einen konkret belastet. Arbeitsbelastung beispielsweise, geringes Einkommen, Vertragslaufzeiten sehr kurz. Das andere ist die Frage, wie geht's denn irgendwann weiter? Mike hat das mit diesen 6 Jahren aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz schon angedeutet. In den Umfragen, die wir machen, haben wir auch immer eine offene Frage, wo drin steht, was belastet Sie am meisten? Und so häufig wie da das Wort Perspektivlosigkeit oder kaum Perspektive als Antwort auftaucht, das habe ich in anderen Bereichen so noch nicht gesehen. Das ist auch ein massives Problem, also die Unfähigkeit, die eigene Berufslaufbahn überhaupt irgendwie zu planen und zu gestalten.
Kann man denn, was beispielsweise diese hohe Arbeitsbelastung angeht, sagen, ob es dafür ja einen Weg dorthin gibt? Also wie hat sich das in den letzten Jahren überhaupt dorthin entwickelt, dass man heute so eine Situation hat?
Ja, also der Weg wird immer davon bestimmt, ob wir es schaffen, genug Druck zu entwickeln. So einfach ist das. Dass es, so wie es momentan läuft, nicht gut ist, das hat sich inzwischen sogar rumgesprochen. Also vor ein paar Jahren waren wir als Gewerkschaften die einsamen Rufer in der Wüste. Wir sagten, mit der Arbeitsbelastung und Befristung, das geht so nicht weiter. Inzwischen sieht das die Politik sogar ein. Es ändert sich nur nichts. Und das liegt nach meiner Ansicht daran, dass bisher der Druck von den Hochschulen selbst nicht kommt, also von den Beschäftigten vor allen Dingen nicht kommt, weil sie eben so belastet sind, weil sie so wenig Zeit haben, sich außerhalb ihres Curriculums mit irgendwas zu beschäftigen. Das muss aber passieren. Das ist die entscheidendere Frage als die fachlichen Konzepte. Das ließe sich schon finden. Solange wir den Druck nicht aufbauen, werden diese Konzepte einfach nicht umgesetzt werden.
Ich frage mich halt, wo man ansetzen müsste, halt, um ja so eine Situation auch zu beheben. Und dafür ist, glaube ich, die Analyse, wie es dorthin gekommen ist, ja doch nicht ganz unwichtig. Und ich denke, dass die Hochschullandschaft sich eben ganz stark verändert hat in den letzten Jahren und das sicher auch dazu beigetragen hat, dass, dass es eben so ganz prekäre Verhältnisse aktuell auch gibt für Leute, die unterrichten.
Also da haben Sie absolut recht, das wollte ich damit auch nicht sagen, dass das nicht so stimmt. Ich habe mir für Halle zum Beispiel gerade noch ein paar Zahlen angeguckt und da hat sich in den letzten 4 Jahren sozusagen das Verhältnis von Vollzeit und Teilzeit umgekehrt im Mittelbau. Davor waren es 60% in Vollzeit und in 4 Jahren ist das fast ins Gegenteil gekehrt. Jetzt ist also Vollzeit der Ausnahmefall. Das hängt damit zusammen, dass einerseits es eine Struktur gibt, die schon gewachsen ist. Diese Probleme sind eben nicht neu. Es gibt einen schönen Vortrag von Max Weber von 1918, heißt Wissenschaft als Beruf. Und da sagte er vor fast 100 Jahren inzwischen, Wissenschaft ist ein wilder Hazard, also ein Glücksspiel. Ob man da tatsächlich durchkommt, das ist wie beim Würfeln. Also diese Tradition gibt es. Und dann sind in den letzten Jahren massive Konkurrenzmechanismen installiert worden. Drittmittel ist ein beredtes Beispiel dafür, aber auch der Druck zu publizieren und sich überall zu zeigen, ist noch höher geworden. Und es sind immer mehr Menschen in das System reingesogen worden. Also wir haben einen unglaublichen Aufwuchs an Leuten in diesen befristeten, ich sage prekären Stellen im Mittelbau. Und das alles führt dazu, dass der Trichter sozusagen, in den die sich reinbegeben, immer weiter wird. Aber das Loch des Trichters, also die Perspektive, die heißt Professur, die ist gleich geblieben. Denn mehr Professuren haben wir nicht gekriegt. Es sind immer noch so viele wie vor 10 Jahren ungefähr. das führt dazu, dass immer mehr Druck da reinkommt und die Leute dem kaum noch sich entziehen können.
Das Thema Professur, Mike, du hast es auch gerade angesprochen, hast gesagt, das ist eigentlich sowas, was abzuschneiden gilt, ein alter Zopf. Was bedeutet denn das jetzt aus eurer Sicht? Also was gilt es da zu ändern, um vielleicht Perspektiven herzustellen?
Das ist schon sehr interessant. Ich sage ja nicht, dass die Professur generell etwas Überaltetes ist, aber die Struktur Professur und jenseits der Professur der gesamte Mittelbau und dass mehr nichts existiert, das ist, wird der heutigen Hochschullandschaft einfach nicht mehr gerecht, gerade auch im Zuge der Bologna-Strukturreform. Wichtig wäre, wirklich demokratische Instanzen zu installieren, um einfach auch Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse ein wenig zu lockern, gerade zwischen Professoren und ihren Doktorandinnen und Doktoranden. Aber eben auch dafür zu sorgen, dass bestimmte Arbeitsbereiche in der Hochschullandschaft einfach dauerhaft abgedeckt werden durch Dauerstellen. Und das muss nicht nur die Professur sein, das können verschiedene Vertragsverhältnisse sein. Ich möchte da jetzt nicht konkret werden, weil es gibt eine große Bandbreite da abzudecken. Aber hier muss natürlich, und da gebe ich Matthias recht, aus den Hochschulen selbst von den Betroffenen artikulieren, was wollt ihr genau? Wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, wir machen das mal für euch, das geht nicht. Wir brauchen natürlich die Unterstützung aus all den Hochschulen und auch die Hochschulleitungen selbst müssen mit ins Boot, das ist ganz klar.
Ja. Wenn ich da kurz noch ergänzen darf, was Mike beschrieben hat, ist international auch eher der Regelfall. Also sie haben in den meisten Ländern durchaus Professuren, vielleicht in dem vergleichbaren Umfang wie bei uns, aber dann haben sie noch ganz viele andere dauerhafte wissenschaftliche Beschäftigungsverhältnisse daneben oder darunter, je nachdem. In Deutschland haben wir das nicht. Wir haben einen ganz kleinen Kopf von Professuren und einen unglaublich breiten Bau von befristeten Beschäftigungsverhältnissen darunter. Also man kann sagen, bei uns ist die Professur die Ausnahme und im internationalen Vergleich ist sie eher die Regel im Hochschulsystem. Das wäre das, was wir langfristig ändern müssen.
Gibt es denn diesbezüglich in irgendeiner Form Diskussionen auch auf Universitätsebenen, was die so wahrnehmen, Herr Neis?
Das gibt es, ja. Das gibt es durchaus. Es hat sich aber bisher noch nicht so manifestiert, dass die Hochschulen als Institution insgesamt da Druck machen würden, dass sie mehr Dauerstellen einfordern. Das trauen sie sich nicht oder das wollen sie nicht. Zum Teil wollen sie auch diese Flexibilität, die sie durch Befristungen ja haben, ganz gerne behalten. Aber es mehren sich doch die Stimmen, dass die Leute sagen, das macht uns auch sehr viel Arbeit. Also zumindest ist ja relativ klar, wenn sie Leute haben, die nach einem Jahr wieder weg sind, dann kommt da ja jemand nach und den müssen sie wieder neu einarbeiten. Das sind so Probleme, die auch für die entstehen, die eigentlich eine feste Stelle haben. Ja, also das Bewusstsein wächst, aber es hat sich bisher in keiner Weise in einem politischen Prozess niedergeschlagen, der das wirklich verändern würde.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt da jetzt nicht den Mut oder die Vehemenz, das auch einzufordern. Warum nicht?
Ja gut, also ein Teil habe ich glaube ich schon gesagt, die Institutionen, die Hochschule selbst, die Hochschullehrer zum Teil auch, leben bisher ja gar nicht schlecht damit. Also sie haben, müssen sich das vorstellen, als Arbeitgeber haben sie Beschäftigte, die werden halb bezahlt, arbeiten aber voll und mucken eigentlich selten auf. Für einen Arbeitgeber ist das auf den ersten Blick erstmal ein ideales Verhältnis. Auf den zweiten Blick wird ihm dann klar, das könnte vielleicht in die Zukunft gerichtet ziemlich gefährlich werden, aber den Schritt zu machen, das ist nicht so einfach. Das andere sind die Beschäftigten selbst und da bewegt sich auch was, einiges sogar. Aber dem stehen halt diese Hindernisse im Weg. Wenig Zeit, Druck, Konkurrenz, Abhängigkeit. Und an deren, das sind dicke Bretter, sag ich mal, an denen wir zu bohren haben, aber da sind wir ja auch dabei.
Ich finde es ganz interessant, dass Sie so argumentieren. Ich vermisse gerade so dieses Wort, was eigentlich immer im Raum schwebt, nämlich die Finanzen.
Ja. Ja, also das ist, natürlich spielen die eine Rolle. Wenn ich dieses System auf einen gesunden Grund stellen will, muss ich auch über Finanzierung nachdenken. Das heißt aber nicht nur mehr Geld, das heißt auch anders. Zum Beispiel weniger Drittmittel und mehr Grundförderung. Da haben Sie, ohne dass Sie irgendwie einen Euro mehr geben müssten, könnten Sie mehr Sicherheit schaffen in dem System. Das sind so Beispiele dafür, dass es klar auch um Geld geht, aber es geht nicht nur um Geld.
Jetzt sind Sie ja an mehreren Hochschulen unterwegs und auch tätig und unterstützen diese Initiative Perspektive, die wir jetzt gerade hier besprechen. Gibt es denn irgendwo Lichtblicke, dass man sagt, da sind wir im Gespräch, in der Diskussion schon einen Schritt weiter?
Ja, also vielleicht fange ich mal an. Mal kann das nochmal ergänzen. Ja, die gibt's. Wie gesagt, dass wir überhaupt solche Initiativen haben wie jetzt in Halle, wo sich wirklich regelmäßig wissenschaftlich Beschäftigte zusammenfinden und überlegen, was können wir denn hier machen, was für Forderungen haben wir, das ist schon etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Das ist neu. Und es gibt auch etwas, was ja auf dieser politischen Diskursebene passiert. Also wenn Sie in den letzten Monaten mal so geguckt haben, was im Bundestag besprochen wurde, dann finden Sie ja ganz oft Anhörungen, Debatten zum Thema wissenschaftlicher Nachwuchs, wissenschaftlich Beschäftigte. Das ist auch neu. Das hat es vor 10 Jahren auch noch nicht gegeben. Da bewegt sich einiges. Und das macht uns ja so optimistisch, dass jetzt die Chance, was zu verändern, besser ist, als ich vielleicht vor 5, 6 Jahren noch war. Und deshalb sind wir mit diesem Projekt auch dabei. Und wir in Halle sind gerade in einem Prozess, der das ganz gut abbildet. Wir haben eine Umfrage gemacht, wir hatten klare Ergebnisse von den wissenschaftlich Beschäftigten. Und wir sind jetzt dabei, ein Forderungspapier vorzubereiten, mit dem wir dann ganz konkret auf die Hochschulleitung zugehen werden, um Veränderungen vor Ort durchzusetzen.
Magst du noch was über Halle sagen, Mike? Also ihr habt ja auch aktuell eine Initiative, die versucht, ganz konkret mit Hochschulvertreterinnen, Vertretern ins Gespräch zu kommen.
Eben genau dieselbe, von der Matthias gerade sprach. Matthias koordiniert natürlich auch unsere Gruppe hier vor Ort. Und das ist auch gut so. Wir sind, und das hat er schon zu Recht gesagt, wirklich eine kontinuierlich auch wachsende Gruppe von wissenschaftlich Beschäftigten, die dafür Sinn haben und die sich auch wirklich engagieren wollen und das auch tun. Konkrete Initiativen haben wir natürlich schon viel diskutiert, worauf das hinauslaufen wird, wird man abwarten müssen. Ganz, ganz besonders wichtig ist uns dabei wirklich, dass wir in Dialog zur Universität treten. Wir sehen die Universität nicht prinzipiell als Arbeitgeber, der uns ausbeuten möchte, sondern eigentlich als Verhandlungspartner, dem daran gelegen sein sollte, und das möchte ich hier betonen, für seine wissenschaftlich Beschäftigten und natürlich auch für das eigene Renommee gute Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Natürlich auch, um diese neumodische Bezeichnung aufzuwenden, um eine Work-Life-Balance zu ermöglichen, Familienkomponenten einzuführen, Planungssicherheit zu gewähren, dass eben wirklich Hochschulkarrieren planbar werden. Denn das sind sie im Augenblick ja nicht.
Ja, in diesem Sinne, weiß ich nicht, gibt es noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich nämlich auf jeden Fall auf diese Webseite auch nochmal verweisen wollen, perspektive.de.
Ja, das wär mir ganz wichtig. Da findet man eben zum Beispiel auch immer die Termine, wann wir uns in Halle treffen. Und da können die Interessierten eben dann gerne zu uns stoßen. Wir freuen uns über jeden.
Hm. Gibt es da sowas wie einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, eventuell aktuell in Halle, dass man...
Ja, also Mike, ich denke... Sehr,
genau, hier kann ich einlenken. Danke, Matthias. Also hier bin ich durchaus mit Ansprechpartner. Wir haben noch einige andere, aber man kann sich ruhig direkt an mich wenden. Wenn man das möchte, über die E-Mail-Adresse maik-richter@web.de, einfach eine private, das lockert das vielleicht auch noch etwas auf. Ich bin da durchaus gern bereit, als Ansprechpartner zu fungieren.
Wie viele Leute seid ihr gerade in Halle?
Das ist unterschiedlich. Also zu den einzelnen Sitzungen sind wir immer 10 bis 12, aber immer wieder auch andere Gesichter, die dann neu dazugekommen sind, andere, die mal nicht können und dann eine Woche einmal, im nächsten Mal wieder später wieder auftreten. Es ist schon sehr spannend, aber keine richtige Fluktuation, im Gegenteil, sondern eher etwas stetig Wachsendes.
Und sind das Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftler oder sind da auch Leute dabei, die vielleicht jahrelang schon in solchen prekären Beschäftigungsverhältnissen an der Universität tätig sind?
Naja, kommt drauf an, wie man Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerin definiert. Da kann man jetzt tatsächlich auch schmunzeln. In Deutschland ist es üblich, alles das als Nachwuchs zu bezeichnen, was habilitiert, also bis zur Habilitation gekommen ist, aber noch keine Professur hat, was natürlich bisweilen merkwürdige Ausmaße hat, einen 40-, 50-jährigen Wissenschaftler dann als Nachwuchs zu bezeichnen. Aber gut, bei uns ist es tatsächlich ganz klar, meistens sind es Promovierende, haben auch eine Habilitantin dabei, die erst recht mit solchen Verhältnissen schon seit Jahren konfrontiert ist und dadurch, dass sie in der zweiten Qualifizierungsphase eben hin zur Professur befindlich ist, sich da auch wirklich durchbeißen muss, man muss es schon fast so sagen.
In diesem Sinne, herzlichen Dank erst einmal nach Berlin, Matthias Neiss von der Initiative Perspektive.
Ja, ich bedanke mich.
Und Mike bleibt wohl noch einen Moment bei mir, würde ich vorschlagen.
Gut.
Wir haben nämlich, wir haben noch mal was zum Aufspielen, wir beide. Und können vielleicht sogar auch noch ein paar Worte nachher miteinander verlieren, wenn du magst.
Sehr gern.
Du hast noch mal was mitgebracht. Kannst du mir noch mal sagen gleich, was es war oder uns, die uns hier hören?
Ja, richtig. Gottfried Heinrich Stölzel, ein guter Kapellmeister, mit dem ich auch ab und an mal mit befasse, hat eine Serenade komponiert, in der eine ganz interessante Arie vorkommt. Was uns am Anfang bitter scheinet, wird am Ende Süße sein. Ich glaube, der Satz ist schon selbstredend für sich. Wir haben natürlich Hoffnung und wir wollen auch, dass unsere Hoffnung nicht nur einfach dauerhaft bestehen als Träume, sondern auch, dass wir was davon umsetzen können. Mhm. In diesem Sinne ist das Vorbeispiel zu verstehen.
Das ist auch gleich das allererste.
Nein, ist es nicht.
Das sondern?
Ist die Nummer 7.
Die 7.
Auf die CD2.
Bauen wir noch ein, die 7. Als Kommentar gewissermaßen. Mike Richter ist noch bei mir im Studio, Musikwissenschaftler. Du hast uns die Musik rausgesucht und mitgebracht. Und wir haben gerade so ein bisschen über diese doch recht prekären Situationen, Arbeitsverhältnisse an der Uni gesprochen. Dir ist es noch nicht vergangen, genau da trotzdem noch dran zu bleiben und zu sagen, ich kann mir das als Lebensperspektive schon vorstellen, Universitätsbetrieb. Warum?
Warum? Also ich muss es zugeben, für mich war es immer eine Traumvorstellung gewesen, Menschen zu unterrichten, die wirklich ein Interesse an Musik haben, in dem Fall Musikwissenschaft. So banal, wie das auch klingen mag. Als Lehrer in der Schule hat man diese Möglichkeit in der Regel nicht. Man muss die Schüler unterrichten, auch diejenigen mitziehen wollen, die vielleicht wenig Berührungspunkte mit der Musik haben. Man geht aber davon aus, dass an Hochschulen einfach ganz andere Leute dort auch sitzen und die wollen auch etwas lernen. Das ist letztendlich erstmal Standard. Es ist also eine andere Motivation. Gleichzeitig bieten Universitäten unglaublich viele Möglichkeiten, in Forschungsprojekten agil zu werden. Es ist für mich viel reizvoller als rein stupide nur in Forschungsprojekten zu arbeiten. Ich möchte gerne eine Kombination aus Forschung und Lehre. Mir ist das persönlich ganz, ganz wichtig gewesen, schon von jeher. Und deswegen gebe ich auch nicht auf, in diesem Bereich irgendwann Fuß zu fassen, so schwer es auch klingen mag.
Hast du selber Erfahrung gemacht, wo du so sagst, das ist aktuell die Realität und so empfinde ich den Hochschulbetrieb?
Ja und nein. Bisher hatte ich ja kein Beschäftigungsverhältnis mit der Universität, das man als reguläres bezeichnen könnte, sondern eher so etwas wie Honorarverträge, Werkverträge. Und genau auf diese Verträge hinaus hin habe ich auch beschlossen, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Diese Verträge sorgen dafür, dass die Last einseitig auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird. Das betrifft vor allen Dingen auch die Sozialversicherung. Es gibt keine Komponenten, die irgendwie für mich maßgeblich wären. Ich muss alles ganz normal versteuern, aber ich zahle gar keine Beiträge zur Rentenversicherung beispielsweise. Also das sind alles solche Überlegungen, die mich dazu bewogen haben, zu sagen, okay, irgendwann muss es ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis werden. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass dauerhaft hier im Augenblick 2 oder 3 Jahresverträge heißt. Was mich prinzipiell erstmal nicht stört, solange ich weiß, der Vertrag wird verlängert. Doch gehen wir noch einen Schritt weiter, was passiert, wenn nicht? Mhm.
Du, wenn du mal angenommen die Chance hättest, dir so einen optimalen Hochschulbetrieb zu malen, also sowas wie eine Utopie vielleicht, wie könnte sowas aussehen, dass es gut funktioniert?
Eigentlich gar nicht so schwer, glaube ich. Man braucht gar nicht große Utopien entwickeln, sondern nur kleine Veränderungen schon mal herbeiführen. Die eine Utopie in Anführungszeichen wäre für mich das auch von der Böckler Stiftung vor kurzem vorgestellte Leitbild demokratische Hochschule, demokratische und soziale Hochschule, ich muss es gleich dazu bemerken, so ist auch die Formulierung der Stiftung, an dem ich mich durchaus erfreuen kann. Dort sind Thesen aufgestellt worden, die eben auch Familienfreundlichkeit betreffen, Planungssicherheit betreffen, finanzielle Ausstattung der Hochschulen und zwar eben, wie Matthias vorhin schon angedeutet hat, aus Haushaltsmitteln und nicht allein aus Drittmitteln. Es darf nicht sein, dass Beschäftigte an den Hochschulen mehr mit Drittmittelakquise beauftragt werden, als eigentlich mit ihren eigenen Forschungsprojekten. Ne? Gerade im Zuge des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es ermöglicht uns nun mal, nicht jenseits dieser 6 Jahre noch weiterzuarbeiten an der Universität, jedenfalls nicht als Beschäftigter aus Haushaltsmitteln. Drittmittel ja, wenn ich meine eigene Stelle akquiriere, dann geht das. Aber das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass ich ein Jahr lang arbeite und die nächsten zwei Jahre dann mit Anträgen für DFG-Projekte zubringe. Und das ist das, was ich aus Bekanntenkreisen schon mehrfach erlebt habe und wofür ich dankbar bin, dass es mir bisher erspart geblieben ist. Das muss ich auch so sagen.
Gibt es bei diesem Konzept demokratische und soziale Hochschule noch mehr Komponenten, die das einschließt?
Es ist wirklich ein ganz großes Leitbild, was von Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Pädagogen aller Couleur mit erstellt worden ist. Und hauptsächlich natürlich sind die in Gewerkschaften tätig. Und in Gewerkschaften haben wir natürlich so ganz bestimmte, klare Richtlinien. Und dass Familie dort eine große Rolle spielt und der soziale Auftrag, den auch die Universität als Bildungseinrichtung hat, natürlich auch. Hier vor allen Dingen die Vorbildfunktion. Die Universitäten und Fachhochschulen sollen Vorbildfunktion haben, auch als Impuls auf den Arbeitsmarkt. Wir gehen jetzt also davon aus, im Augenblick sieht man in der freien Wirtschaft, hey, wie gut das funktioniert, dass Universitäten dauerhaft befristet wird. Was macht nach und nach die freie Wirtschaft? Genau das Gleiche, überwiegend befristete Verträge. Das heißt, hier können die Impulsgeber die Universitäten sein. Das ist eine große Verantwortung, deren sich die Unis noch gar nicht bewusst sind. Ich spreche immer allgemein von Universitäten und meine damit alle Einrichtungen, die in Forschung und Bildung tätig sind. Das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Ne? Mhm. Ich habe natürlich leider nur die Universitätsperspektive.
Mike, jetzt hast du gesagt, du bist auch an der Initiative Perspektive beteiligt. Gibt es ein Treffen, was demnächst wieder stattfinden soll, für all jene, die das jetzt vielleicht hören und sagen, wir würden uns gerne assoziieren?
Den nächsten Termin gibt es noch nicht. Wir hatten jetzt am vergangenen Mittwoch das letzte Treffen. Wir treffen uns im Schnitt aller 6 Wochen. Wir machen dann meistens so eine kleine Doodle-Online-Umfrage. Das funktioniert eigentlich ganz gut, mit Einschränkungen. Es wird aber erstmal so sein, dass wir jetzt ein Redaktionskommissionstreffen haben, der ich dann aber erstmal nicht angehöre, wo sich dann diejenigen Leute treffen, die wirklich an den Formulierungen, die wir ja bisher erstellt haben, nochmal grundlegend auch auf rechtliche Relevanz hin, die überprüfen und dann irgendwann zu einem Papiermann, das dann wirklich der Hochschulleitung vorgelegt werden kann. Im Augenblick ist das noch nicht möglich, denn das, was wir haben, sind erstmal Ideen, Gedanken, die wir diskutiert haben und wo wir versuchten, eine Gewichtung reinzubekommen. Wir werden demnächst auf der Perspektive-Seite, wo übrigens sämtliche dieser Positionen auch nachzulesen sind, da werden wir dann demnächst nochmal in Facebook-Manier Likes und Dislike-Buttons installieren. Wann das dann technisch möglich ist, das kann ich leider auch nicht sagen. Ich hoffe, dass das recht zügig passiert und dass dann hoffentlich noch mehr Leute, die eben bisher die Beiträge nicht kommentiert haben, vielleicht einfach dann mithilfe dieses Like- und Dislike-Buttons versuchen, uns einfach nochmal ein Feedback zu geben, was denen an Wichtigkeit da ist und was nicht, welche Themen, die wir als wichtig erachten, vielleicht gar nicht so prekär wahrgenommen werden in der Hochschullandschaft. Das sind ja doch immer Einzelperspektiven, die ja zusammentreffen.
In diesem Sinne, Mike, ich würde sagen, wir verweisen auf die Webseite perspektiven.de zum Weiterlesen.
Perspektive ohne
Perspektive. Nur eine. Okay. Und dir ganz herzlichen Dank, Mike Richter, war hier bei mir im Studio von Perspektive, eine Initiative, die sich bemüht, ja, die Arbeitsbedingungen von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu verbessern.